sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Ja, es ist der 28.08.2022, es ist fast September, es ist Sonntag und Sie, meine Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Eltern, hören Fest und Flauschig bei Spotify.
Richtig, hallo. Es ist der Podcast für die ganze Familie, es ist der Podcast, der euch durch die Schwangerschaft bringt, es ist der Podcast, der euch durch den Herbst bringt und hoffentlich auch durch den Winter und das die nächsten 2 bis 3 Jahre, so wie es aussieht. Mir zugeschaltet in einem abgedunkelten Raum, leicht wässrigen Augen, mit blassen Lippen, das Sexsymbol der Nullerjahre, in die Jahre gekommen, aber immer noch, wie ich gesehen habe bei unserem Fotoshooting, immer noch fit auf dem E-Scooter, Jan Böhmermann, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch meinem Kollegen, der mir zugeschaltet ist. Er ist der Mann, der seine besten Jahre noch vor sich hat. Wie kann das denn angehen? Hat er nicht die besten schon hinter sich? Dieser Mann ist ein Mann der guten Jahre.
Jedes Mal aufgespart.
Nee, du hast gute Jahre hinter dir und noch gute Jahre vor dir. Er ist knackige, ich würde sagen, optisch 40 Jahre alt. Ja, Olli Schulz aus Hamburg ist mir zugeschaltet. Schön, dass du da bist, Olli. Schön, dass wir zusammen sind. Und es gibt heute viel zu besprechen. Wir haben in der letzten Sendung ja so ein bisschen reinkommen müssen, immer in der vorletzten Sendung. Das ist immer ganz furchtbar, direkt nach der Sommerpause. Wir haben uns zwischenzeitlich mal gesehen, wieder Körperkontakt miteinander aufgenommen, uns mal berührt, uns nach privaten Dingen erkundigt und so. Wir sind wieder einigermaßen synchron. Ich habe so viel auf dem Zettel stehen, dass ich gar nicht lange jetzt mit persönlichen Dingen mich aufhalten muss. Obwohl, ich frage ganz kurz nochmal, wie geht's dir persönlich, bevor wir zum Beruflichen kommen?
Du, waren ereignisreiche Wochen für mich tatsächlich.
Warum?
Wieder im Blitzlichtgewitter zu sein, durch diese regelmäßige Fernsehsendung.
Ach so, ja,
ansonsten, stimmt. Also habe ich tatsächlich...
Völlig vergessen schon wieder.
Alte, ja, du völlig, weil für dich geht's ja jetzt gerade wieder los, während ich mich schon wieder zurückziehe. Wir geben uns sozusagen wie die Staffelläufer das Staffelholz in die Hand.
Ja.
Beziehungsweise für dich wird es ja jetzt ein langer, harter Winter.
Hast du das gesehen bei den European Championships, die Staffelläufer? Ich hab, das hat ja 2-3 Mal nicht geklappt, da bist du echt so richtig gut und bist Favorit und dann kriegst du es nicht hin, dieses Holz im Lauf dem anderen in die Hand zu drücken. Dann scheißt du einfach aus.
Das liegt daran, also früher war das im Po und das ging viel einfacher. Durch diese Hand ist das wurde in den 60er oder 50er Jahren aus sexuellen Gründen, haben die das ja geändert. Früher wurde dir Staffelholz immer im Po gesteckt und dann wurde weitergenommen.
Und du musstest während des Laufens, musstest du hinten aus dem Po rausziehen und vorne in die Harnröhre reinstecken und mit der Harnröhre dann beim Po des anderen reinstecken. Das war früher so.
Das war früher so. Das war noch bis in die späten 60er.
Es gibt noch alte Aufnahmen, die werden aber nicht mehr gezeigt aus Jugendschutzgründen. Aber das wissen Ältere, wissen das noch. Bei mir, die Eltern haben es auch erzählt. Ja klar, natürlich, Staffellauf.
Staffellauf ist immer noch, also ich kenne es nur so, sagen wir, haben es in der Schule auch noch so gemacht.
Also auf dem katholischen Gymnasium in Hamburg-Stelling, oder was?
In Hamburg-Stelling. Nee, mir, sonst geht es mir ganz gut. Wie sieht es denn für dich aus? Bist du schon wieder richtig im Stress? Auch mal dich ganz kurz
abgeklopft
auf Herz und Magen.
Heute. Ich hatte den ersten Dreh heute. Ich habe einen Stunt-Dreh gehabt heute. Ich bin heute mit einem Motocross-Motorrad durch einen brennenden Reifen gesprungen. Kann ich schon mal direkt vorab verraten. War relativ spektakulär. Ansonsten fällt es mir wahnsinnig schwer, dieses Jahr wieder reinzukommen. Ich war ja wirklich so lange weg mit meinem Elektroauto durch die Gegend gefahren, habe so viel erlebt und bin so runtergefahren. Ich musste auch, beim Fotoshooting habe ich gar nicht erzählt, hatte so eine lange Matte. Ich sah wirklich aus wie Andreas Bader in seinen schlechteren Jahren und musste einmal komplett zum Friseur. Das hat richtig lange gedauert. Und
ja, stimmt, du sahst aus wie der Weißkopfadler bei der Muppetshow, der die Nachrichten liest.
Ja, genau. Und jetzt bin ich einigermaßen frisiert wieder und bin wieder so ein bisschen on track, aber es war wirklich ziemlich verlottert und ich bin wieder da und ich habe so viele Sachen auf dem Zettel stehen, weil wir haben in der letzten Sendung gar nicht drüber gesprochen. Es ist ja die Debatte, die zurzeit alle Leute über 50 betrifft. Und deswegen wollen wir es zumindest mal ganz kurz. Ich habe eigentlich nur einen Satz dazu
zu sagen.
Ich bin
froh, dass du es. Nee, ich möchte jetzt aber auch darüber reden. Ich möchte eigentlich nicht über die Debatte darüber reden, sondern ich möchte tatsächlich darüber reden, über Karl May reden. Alter, wenn das Thema momentan schon up to date ist, sollten wir auch mal verschiedene Aspekte dieser gesamten Karl-May-Kult betrachten. Weil eine Sache kann man sagen, ich glaube, wir haben in 10 Jahren nie über Karl-May geredet und das hat einen bestimmten Grund, es ist arschlangweilig. Bevor wir jetzt uns hier positionieren sollten, was ich nicht tun werde zu dieser Debatte, weil sie total bescheuert ist, sage ich mal eine Sache. Wieso hält man sich an einer Sache fest, die man als Kind schon arschlangweilig fand? Und jetzt komm nicht mit, ich bin 48 Jahre alt, ne? Aber ich glaube tatsächlich, wäre Karl-May jetzt nicht nochmal zum Thema geworden über diese Debatte, ob man noch Karl-May jetzt irgendwie zeigen darf oder die Winnetou-Filme, könnte man sagen, ich glaube, meine Generation hätte ihn zu Grabe getragen, weil er wirklich, mein Vater fand das noch gut und da hatte gedacht, um so teamfördernde Maßnahmen mit dem Sohn zu machen, guckt man sich einen Karl-May an. Und ich fand es damals schon langweilig, weil ich damals schon wusste, dass es Spiel mir das Lied vom Tod gibt. Und das ist natürlich ein ganz andere Western. Ja. Zwei glorreiche Halunken für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr, Sergio Leone und ganz viele andere. Aber um meine Sache dich kurz zu fragen, warum halten wir uns als Deutsche eigentlich so oft an so mittelmäßigen Scheiß fest?
Ja, weil wir einfach ein mittelmäßiges Land sind und weil, weißt du, wir kommen aus so einem Flickenteppichland. Wir waren so ein Land, das so zerfleddert war an ganz viele kleine Fürstentümer und kleine Reiche und da musste man immer den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und das hat sich kulturell immer so festgesetzt, dass wir kulturell eigentlich, wir sind ein Konsensland. Wir sind kein Springpferd, was über die höchste Latte muss, sondern wir sind auch mit der unteren zufrieden. Und ich auch diese kultigen Fahrten zu den Karl-May-Festspielen, wo dann irgendwie noch so Leute, die kurz vor der Verklappung sind, in irgendwelchen Castor-Behältern in Gorleben eingelagert werden, müssen noch mal durch Bad Segeberg reiten und sich demütigen da als Native American oder als Cowboy. Ich habe das nie verstanden. Ich fand das immer scheiße. Ich fand das Abkulten von Karl-May immer schon kacke. Es waren immer Leute, die irgendwie, also selbst mein Vater hat schon Western geguckt. Mein Vater ist Jahrgang 61 und der hat schon normale Western geguckt und nicht die Karl-May-Scheiße. Also so Schatzinsel und sowas, das kann ich verstehen als Jugendliteratur und so. Aber Karl-May, ey, ganz ehrlich, und wer sich da jetzt für Karl-May ins Feuer schmeißt, der hat's auch echt nicht anders verdient, ganz ehrlich. Ja,
also ich finde das, erstmal finde ich den Kampf um Karl-May beziehungsweise diese Filme schwach. Ich finde natürlich das auch äußerst unsouverän, muss ich sagen. Sofort jetzt, wir müssen die jetzt alle verbieten, weil diese Filme sind harmlose Fantasy-Filme. Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was für ein Buhai da gerade drum gemacht wird, weil die liefen doch schon seit Jahren nicht mehr im Fernsehen. Weil ganz ehrlich, selbst die ersten 3, 4 waren ganz gut. Keine Ahnung, welche das waren. Aber das ist ja ehrlich gesagt mit vielen Sachen so. Am Wochenende liefen die großen Supernasen-Eventwochen, glaube ich. Ich habe es leider nicht gesehen.
Ja, und dann, wir haben letzte Sendung darüber gesprochen. Es war so mittelmäßig.
Man muss eine Sache im Älterwerden, finde ich, jenseits jetzt, ob es political correct ist, sage ich mal, Karl-May gut zu finden oder nicht, oder diese Filme jetzt noch weiter zu zeigen oder nicht, man muss sich auch mal selber eingestehen, dass viele Sachen aus seiner Kindheit, die man toll fand, im Älteren irgendwie sehr verklärt sind und nüchtern gesehen einfach auch scheiße waren. Genau wie die Supernasen-Filme und auch viele Edgar-Wallace-Filme. Und so, weißt du, so Sachen, meine ich, wo man sich so festhält, weil es war deine Jugend, ja, es war auch meine Jugend, viele Sachen. Und dann gibt es ja so Amazon Prime und so eine Sachen oder auch bei Netflix manchmal alte Filme und dann sagst du, oh, den will ich nochmal sehen. Ballermann 6, will ich nochmal sehen. War damals der absolute... Und also ich war nie Ballermann 6-Fan. Aber
ich fand das schon ganz geil am Anfang, wie das Buffet kommt. Also ich war ein bisschen jünger, als er rauskam. Jünger.
Also Ballermann 6 habe ich schon damals gedacht, das ist scheiße. Mhm. Also, aber ich hatte dafür andere Schwächen oder andere Sachen, von denen ich dachte, das geht mir auch bei diesen ganzen Krimiserien, die ich geguckt habe. Also ehrlich, eine Folge Knight Rider hatte damals einen derben Impact. Ich meine, wenn die Knight Rider eingreifen würde, dann würde ich mich vielleicht auch stark machen. Nochmal, würde ich mich schützend vor den Wagen werfen.
Ja, aber man muss auch mal ein bisschen akzeptieren. Man wird älter. Man wird älter und Dinge verändern sich einfach. Und die Sicht auf Dinge verändern sich. Und die Menschen werden schlauer. Und da kann man auch mal ein kleines bisschen überlegen, ob das vielleicht nicht so richtig war, was man damals gedacht hat, dass sich Dinge einfach weiterentwickeln. Und ich finde das schon nachvollziehbar, wenn du in einer Zeit, in einer Welt lebst, wo quasi die einzigen Native Americans irgendwelche jugoslawischen Statisten sind. Oder Pierre Brice, ein Franzose mit dunkler Haut, der dir dann quasi Native American spielt. Wir jetzt aber in einer Zeit leben, wo einfach Native Americans ihre Geschichten selber erzählen können. Da kann man ja vielleicht mal kurz innehalten und sagen, Moment mal, ist das nicht vielleicht der deutlich bessere Ansatz, als sich von einem Typen, der niemals amerikanischen Boden betreten hat, irgendwelche Geschichten aus der deutschen Provinz zusammengeschmierte Sachen.
Man muss dazu vielleicht zu Karl Mays Rettung sagen, dass das alles Bücher waren, die große Werte vertreten haben. Und ich kann schon verstehen, wenn man damals auch damit aufgewachsen ist, dass einem das vielleicht, weil es auch das Einzige war, was man kannte.
Hat ja nichts, aber nichtsdestotrotz, so.
Ja, deswegen. Und der hat bestimmt auch, der hat ja auch eine interessante Lebensgeschichte gehabt, Karl-May. Aber sich festzuhalten an so einer Sache, es ist genauso, also ich weiß auch gar nicht, also wie gesagt, um mich zu sehr in das Thema will ich mich gar nicht hinein, weil ich finde auch da immer beide Seiten sehr unentspannt. Und zum Glück gibt es genug andere Seiten, wo man sich vielleicht wirklich die Geschichte von Native Americans anhören kann. Und ich finde auch jetzt, ob man jetzt noch Häuptling, also egal, das ist mir auch alles, da will ich mich gar nicht in dieses Gebiet begeben, weil es zu
Uschi
viele
Glas,
Leute gibt.
Weißt du, die arme ja, Uschi
für
Glas.
Die finde ich scheiße.
Ja, weil die hat so auf dieses Pferd gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes Winnetou. Und dass sich das mal nochmal so dreht in den letzten 40 Jahren, schade, Uschi Glas.
Wer war denn dein Lieblings? Es gab All Firehand, All Sure.
Ich habe die Scheiße nie geguckt. Ich habe mich da nie für interessiert. Ich fand's immer kacke. Und weißt du auch warum? Weil der Kult darum so groß war. Der Kult hat mich abgestoßen. Wenn das mir ein bisschen zurückhaltender verkauft worden wäre von den Leuten, die es geil gefunden haben, hätte ich wahrscheinlich gesagt, guck ich mal rein. Das ist wie so einer, wenn, ja, geile neue Netflix-Serie, Alter. Und dann siehst du schon, Alter, ja, du bist ein Arschloch. Ich guck mir deine Netflix-Serie doch nicht an.
Also zu meiner Zeit war das schon nicht mehr Kult, aber.
Es war nie Kult.
Und Schüttelhand, haben wir immer, das ist so Hamburger mit Fest
und ich habe auch, hab auch diese Bulli-Geschichte.
Jörg aus meiner Klasse, der hat so viel unerniert, dass der irgendwann Old Schüttelhand hieß bei uns in der Klasse.
Ja, ey, aber schon diese Bulli-Parodie, die irgendwie auch 40
Jahre... Die war auch schon nicht witzig.
Die schon 40 Jahre zu spät kam. Ich fand das schon, also doch, ich fand den Film schon spektakulär gut produziert und gutes Timing für eine deutsche Komödie. Das war schon so, der Stoff hat mich nicht interessiert. Ich fand so filmisch einfach ungewöhnlich gut gemacht für einen deutschen Film und habe aber die Vorlage der Parodie auch nicht verstanden. Also die Hälfte der Witze wahrscheinlich nicht, weil ich das nie gesehen habe. Ende des Themas, fertig, nee, aus.
Eine Sache muss ich noch kurz erzählen. In den 90er Jahren hat das ZDF nochmal versucht, Winnetou neu zu beleben. Mit Pierre Brice in der Hauptrolle.
Wirklich?
Da gab es Winnetous Rückkehr. Und da haben sie einen großen Fehler gemacht. Sie haben, weil auch Pierre Brice wohl darauf bestanden hat, nicht synchronisiert zu werden. Und auf einmal hatte Winnetou einen französischen Akzent gehabt.
Ja, vielleicht war er Auslandssemester gemacht.
Ich bin jetzt hier mit meinen Apachen. Wir kämpfen gleich einen großen Kampf gegen die Einsiedler hier. Und hat dann so geredet mit diesem Akzent und es war tragisch witzig, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das war dann auch eigentlich wurde damit Winnetou 98 schon begraben oder 99, wenn der lief. Und ansonsten auch so ein Sommerthema, genau wie dieses, möchte ich auch gar nicht weiter darauf eingehen, dieses Lied Alayla oder Layla, wo ich dann auch immer denke, wer regt sich jetzt wirklich drüber auf? Es ist doch eigentlich auch ein Ding oft von der Bildzeitung, jetzt wollen sie uns den Song verbieten. Ey, jeder kann doch den scheiß Song spielen. Das ist doch nicht wie bei den Onkels oder bei Slime in den 80ern, wo der Verfassungsschutz Pieptöne über die gewagten Stellen gemacht hat. Also mal ganz ehrlich, dann spiel doch den Scheiß-Song. Also ganz, also.
Ja, vor allem ist es ein Song, der in Locations gespielt wird, wo noch ganz andere Songs laufen, die genauso problematisch sind. Der ist einfach nur neu rausgekommen. Ich hab's auch nicht.
Also, ja, aber eine Sache auch nochmal, Jan, ein Gedanke, weil es gibt ja genug Leute, die sagen so, die denken, sie sind dann die derben Punks und so, aus Protest, wir hören doch den ganzen Abend Layla oder wie dieser Song hieß. Aber es gibt bestimmt keinen Fernsehsender, der aus Protest sagt, aus Protest, wir zeigen jetzt jeden Tag der Schatz im Silbersee. Oder so, da wird sich wahrscheinlich wenig finden, die sich nochmal da wirklich stark machen wollen. Außer Sigmar Gabriel, der sich wohl gesagt hat, das ist seine Kindheit gewesen.
Ja, ist nicht Sigmar Gabriel auch ein halber Native American? Ist er nicht auch ein Apache oder so?
An den Verhandlungsstärken, die er hat am Tisch, da hat er sich oft an Winnetou orientiert.
Häuptling Digger Finger. Ja. Eine zweite Geschichte, das möchte ich immer ganz kurz nur fürs Protokoll hinterlegen. Vor langer Zeit haben wir hier in dieser Sendung, ich genau genommen, einen Namen erwähnt. Zum allerersten Mal haben die meisten von euch diesen Namen gehört. Und zwar den Namen Sanna Marin, die finnische Premierministerin. Auch die ist der Fluch von Fest und Flauschig. Das könnte auch...
Dein Crush.
Ja, ist mein Crush und jetzt hat sie gerade auch so ein Bild-Zeitung-Shit. Was ist eigentlich mit der Bild-Zeitung gerade los? Dann treibt die Bild-Zeitung die ARD gerade vor sich her. Die haben da gerade Los Wochos bei der Bild-Zeitung. Seit Julian Reichelt da raus ist,
läuft's richtig. Als wenn ich das jetzt überraschen würde und die auf einmal einen neuen Weg eingeschlagen sind.
Na, aber bei denen läuft's gerade richtig. Also die sitzen da gerade, dieser neue androgyne Chefredakteur, den sie da irgendwie von der Süddeutschen Zeitung aus dem Volontariat rausgerissen haben, der ist wohl ordentlich, gibt ordentlich Gas und da muss jetzt der Julian Reichelt und seine reaktionären Kampfgenossen gucken, wo sie bleiben, weil die Bildzeitung gibt echt Gas. Und das ist wirklich eine Sache, da bin ich ganz froh. Jetzt, ich habe auch bei Spotify bei den Vertragsverhandlungen, das war ja super langwierig, also nicht wegen uns, sondern Spotify hat super viele neue Regeln eingeführt. Aber wo wir uns gewehrt haben, Spotify hat nämlich, beziehungsweise wo Spotify und wir uns gemeinsam gewehrt haben, es gibt bei uns keinen Rundfunkrat. Also es gibt keine Kontrolle von dem, was wir hier sagen, im Grunde genommen. Es gibt auch keinen Algorithmus, der das irgendwie, oder keine künstliche Intelligenz, die das checkt. Es gibt in dieser Konstellation, in der wir hier arbeiten, wir können alles sagen im Grunde genommen. Es wird niemand irgendwie daran anstoßen.
Aber es müsste doch so einen Podcast-Rat geben. Einen, den Übervater, also so einer, der so runtergekocht ist, ich finde, der die Nerven nicht verliert, der immer gute Argumente
Thomas
bringt.
Thomas Koschwitz ist der Podcast-Vater.
Ich dachte eigentlich so einer, der wirklich auch so Probleme lösen kann. So einer wie Serdar Somuncu, der die Sache ruhig angeht.
Ja, oder?
viel entspannter Gelassenheit und auch niemals die Meinung ändert, sondern der bist ein geradliniger Typ ist.
Ja, jemand, der sein Ego zurücknehmen kann, der so ein kleines bisschen einfach mal ein bisschen auf sachliche Dinge schaut.
Auf so einen, auf den man bauen kann, wo man weiß, das ist ein stabiler Typ.
Ja, oder du hast so gute Kontakte in die Podcast-Szene. Warum gründest du nicht einfach so regelmäßig im Grill Royal-Tagen einen Podcast-Rat mit den großen Podcast-Größen, wo ihr das dann einfach alles besprecht?
Du, ich war in diesem Jahr zweimal mit dem Grill Royal, einmal mit dir davon.
Ja, also, wer hat sich das ausgedacht, dass wir da hingehen sollen? Sag mal, wer?
Ich hab's mir ausgedacht, weil es mir eine diebische Freude, dich schon so nervös schwitzend da am Tisch sitzen zu sehen.
Ja, dann saß
zu
ich
haben.
Da und dann dachte ich, das ist ein Witz, dass du da hingehst und dann kannten dich alle und dann hast du irgendwie voll die Privatgespräche und hast dich irgendwie noch hinterher noch ein Glas Marmelade mitgebracht, da dem Kellner, weil ihr irgendwie darüber gesprochen habt.
Eingekocht, eingekocht. Und dann ich lade die auch immer die Belegschaft zu mir. Einmal im Monat essen die bei mir Steak. Im Grill Olli. Da kommen die alle zu mir. Grill dadurch, Olal. Dass wir uns immer so mokieren, wie so kleine 16-Jährige, es ist ein ganz normales Steakhouse. Es gibt inzwischen viel lukrativer sagtere, coolere Läden. Und es gibt immer welche, die dann schreiben, ist so peinlich, dass ihr darüber redet. Mein Gott, weißt du, was auch peinlich ist? Irgendwas ins Internet zu schreiben. Ja, es ist alles irgendwo, irgendwann ist immer alles irgendwie peinlich. Jan, ich habe auch noch einige Themen, aber du hast, glaube ich, so viel auf dem Zettel, dass ich mich zurücknehmen kann für dich heute.
Ja, ich will mich jetzt gar nicht so sehr brüsten damit, aber ich bin tatsächlich extrem gut vorbereitet heute. Ich habe dir schon Sachen zugeschickt, da kann ich schon mal ein kleines Teasing machen. So eine kleine, ich habe dir ein bekanntes Logo geschickt, was du aus dem Stadtbild jeder Stadt in Deutschland kennst. Es handelt sich um das Apothekenzeichen, das bekannte Apothekezeichen. Das ist ein Fraktur-A, ein großes rotes A und auf der linken Seite an der Kreuzung von diesen zwei Strichen ist die Esculap-Schlange und so eine Giftschale.
Hat mich damals als Kind schon fasziniert.
Dieses Zeichen finde ich nämlich auch, seit ich Kind bin, irgendwie fasziniert und ich habe mich jetzt im Urlaub ein kleines bisschen eingelesen, woher das kommt. Weißt du, woher das kommt?
Aus der griechischen Mythologie kommt das Ganze. Und was ich natürlich damals gesehen habe, diese Schlange war für mich ein Wasserhahn und dieser Kelch, das ist ja ein abgebildeter Kelch, war für mich ein Waschbecken. Und es war irgendwie, deswegen, ich habe die Logik damals als Kind.
So ein Wasserhahn, ach so, stimmt.
Wasserhahn, denn die Schlange ist der Wasserhahn und das andere ist das Waschbecken. Aber es kommt natürlich aus der griechischen Mythologie.
Genau.
Und ich glaube, die Schlange ist die Göttin der Gesundheit.
Nein, die Schlange ist die Schlange, die sich um den, ich glaube, den Stab des griechischen Gottes der Gesundheit, des Lebens, ne, Esculap, drumherum wickelt. Und die Schale ist tatsächlich symbolisiert Gift. Das ist ja das, was Apotheker machen, Gift anmischen. Aber es geht nicht darum, woher diese Schale kommt oder
die
woher
Schale
diese Schlange kommt.
Hygieia oder so, der Hygiene.
Ja, es geht aber nicht darum, woher diese Schlange kommt oder woher diese Schale kommt, sondern woher dieses gesamte Logo kommt mit diesem roten A, was ja, wenn du in andere Länder fährst, ich bin darauf gekommen, weil ich bin ja durch viele Länder Europas gefahren und eigentlich überall gibt es dieses grüne Kreuz, dieses grüne leuchtende Kreuz, das ist europaweit eigentlich das Zeichen für Apotheke. Nur wenn du in Deutschland bist und ich glaube auch in Österreich und in der Schweiz gibt es noch ein anderes Zeichen, aber ansonsten bist du überall mit diesem grünen Kreuz, was so aussieht wie das Schweizer Kreuz. Und deswegen jetzt vielleicht mal eine kleine, obwohl das eigentlich nicht unser Podcast ist, ich verweise für solche Geschichten an die viel kompetenteren Kollegen von Geschichten aus der Geschichte, die sowas, das haben sie aber nie gemacht, glaube ich, weil es im Grunde genommen auch eine zu kleine Geschichte ist für Geschichten aus der Geschichte und auch so ein bisschen eher so Designgeschichte berührt, weil dieses Zeichen, dieses Apothekenzeichen mit Fraktur, also die Schriftart Fraktur, wie auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung, natürlich kommt aus welcher Zeit? Wann wurde das eingeführt? Rate mal.
Das weiß ich nicht.
Zur Nazi-Zeit natürlich, 1936. Ach so, okay. Dieses Logo, was wir heute haben, ist ein Logo, was im Grunde genommen fast exakt genauso im Jahr 1936 eingeführt wurde. Es gab damals nur eine kleine Modifikation. Aber bevor wir dazu kommen, warum es zu diesem Logo überhaupt kam, muss ich mal ganz kurz erzählen, dass es ein Problem gab, also warum es überhaupt so ein Logo gibt. Weil es gab früher Probleme, dass Apotheken als Apotheken überhaupt erkenntlich waren. Es gab die Ratsapotheke.
Weil es früher genug Quacksalber gab und genug Leute natürlich.
Genau, es gibt zum Beispiel die Stadtapotheke und die Ratsapotheke und das sind noch so alte Apothekennamen, die darauf verweisen, wer der Chef der Apotheke war. Also die Ratsapotheke war ganz ursprünglich mal eine Apotheke von dem Rat einer Stadt, also eine im Grunde genommen städtische Einrichtung, damit man nicht bei irgendjemandem Vollidioten an der Ecke, wie heute in Berlin, aber Warschauer Brücke, irgendwelche Drogen kauft, sondern zumindest bei einem Ort, wo es Leute gibt, die dahinter stehen, die zumindest für so ein bisschen Glaubwürdigkeit und Seriosität stehen, genauso wie die Stadtapotheke. Und dann haben irgendwann die Apotheker, als es immer mehr Apotheken gab, angefangen, sich so Tiere auf ihre Apotheken drauf zu machen. Da gab es zum Beispiel die Adlerapotheke, das sind oft Apotheken, die verweisen auf preußischen Ursprung, die Löwenapotheke heißen viele Apotheken in Bayern und das war irgendwann so ein Durcheinander, dass keiner mehr wusste, was ist eigentlich noch eine Apotheke, was ist ein Gasthaus und was unterscheidet eigentlich diese Apotheke von einer Drogerie und dann wurde irgendwann, da haben sie Apotheker auch gemurrt und geknurrt und die waren irgendwie schlecht drauf und haben gesagt, wir müssen was machen und dann haben sich verschiedene Apothekenverbände zusammengetan und haben gesagt, okay, jetzt führen wir mal das Weiße Kreuz ein, das Weiße Kreuz auf rotem Grund. Da gab es nur ein Problem mit, das Weiße Kreuz auf rotem Grund ist die Schweizer Nationalflagge. Da haben sich irgendwann die Schweizer beschwert, die ja dann auch Deutsch sprechen, haben dann gesagt, das geht nicht, weil es ist verboten, das dürft ihr nicht. Und dann gab es Ausschreibungen und da wurden verschiedene Wettbewerbe gemacht. Ende der 20er Jahre gab es eine große Designrevolution, eine Welle von neuen Ideen. Das hier zum Beispiel, ich schick's dir mal zu, war ein Logo, was von einem deutschen Apothekerverband an ganz viele Apotheken ausgegeben wurde. In ganz Deutschland war auf einmal dieses weiße Kreuz mit dieser Esculap-Schlange und diesem Giftkelch und einer goldenen Umrandung als Leuchtschild angebracht. Also ein weißes Kreuz. Das war Ende der 20er Jahre, im Jahr 1929.
Ja, es ist ja eigentlich schon das gleiche, nur ein anderes Design, ne? Aber genau mit den gleichen, mit dieser Schlange, wie gesagt, und dem Kelch.
Genau, dann gab es, das war ungefähr, aber das war auch noch nicht einheitlich, es war noch nicht gesetzlich geregelt.
Das meine ich, es war noch nicht einheitlich geregelt.
Genau, und jetzt kam aber damals Ende der 20er Jahre natürlich Bauhaus inspiriert, die neue Sachlichkeit, der Aufbruch auch in der Gestaltung. Dann gab es dieses Logo hier, inspiriert von der neuen Sachlichkeit, ein wirklich hervorragendes Logo. Das ist eine Medizinflasche auf einem grünen Dreieck in weiß und darüber sind drei Löffel und das Ganze ist in einem grünen Kreis. Das wurde Ende der 20er, also als echt schickes, irgendwie stylisches, auch heute noch ziemlich...
Sieht auch aus wie ein Mann mit Zylinder und der ist dreimal von so einem Löffel durchgestochen worden.
Genau, ziemlich stylisch und dann allerdings, das war das Problem, zum einen war das alles nicht geordnet, also es gab überall verschiedene Logos und vor allen Dingen stieß dieses Logo der neuen Sachlichkeit mit diesem modernen Design bei den Nazis auf Missfallen. Und die Nazis haben gesagt, es gab damals den Reichsapothekerführer. Und ich muss mal kurz gucken, wie der hieß. Der hieß, glaube ich, irgendwie Albrecht Schmierer. Der hieß Reichsapothekerführer. Wie heißt er? Albert Schmierer. Reichsapothekerführer Albert Schmierer. Die haben einen Wettbewerb veranstaltet im Jahr 1936. Da konnten ganz viele Leute einschreiben. Und der Gewinner war ein Paul Weise. Und der hat dieses rote Fraktur-A sich ausgedacht, was damals natürlich schwer angesagt war. So eine alte Nazi-Schrift quasi. Und hat aber das gefiel dem Reichsapothekerführer nicht. Der hat nämlich noch was Nazimäßiges drauf gemacht. Und zwar, das schicke ich dir jetzt mal zu so sah das ursprünglich aus im Jahr 1936. Der hat nämlich auf dieses rote A, an die Stelle, wo heute die Schlange und der Kelch sind, die Lebensrune drauf gemacht. Runen und so war damals schwer angesagt. Und das ist das Apothekenzeichen, was alle Apotheken im Jahr 1936 anbringen mussten. Und wie hat er...
Also sieht auch ehrlich gesagt, auch wenn es ein Nazi-Emblem ist, auch abgesehen davon einfach am beschissensten aus, weil es da so reingepresst wurde ins
A. Es sieht komplett beschissen aus. Ist das exakt gleiche rote A wie heute. Mhm. Und da, wo die Schlange und der Kelch sind, ist aber so eine Rune. Und der Reichsapothekerführer hat, damit sich das auch durchsetzt, an alle Apotheken im gesamten Reich dieses Schild geschickt mit der Aufforderung, das anzubringen. Der Designer, der Paul Weise, hat dann später irgendwie das Berufsverbot bekommen von den Nazis, weil er sich von seiner jüdischen Frau nicht trennen wollte. Und das ist wirklich eine crazy Geschichte. Und nach dem Krieg, was haben sie dann gemacht?
Jetzt haben sich alle daran gewöhnt.
Haben sie rausgenommen, die Rune.
Haben die Rune einfach rausgenommen und da die Schlange und und den Kelch reingesetzt. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich immer noch ein Nazi-Zeichen, was da dran hängt an deutschen Apotheken. Es ist eigentlich... Und ich finde es auch echt, es sieht echt scheiße aus. Das Apotheken-A sieht
das jetzige
echt scheiße
aus.
Ja, ich finde, das sieht total scheiße aus. Seit ich Kind bin, gucke ich immer auf dieses Apothekenzeichen und denke, wer hat sich den Scheiß eigentlich ausgedacht? Und jetzt im Urlaub habe ich es mir nachgelesen und jetzt weiß ich, woran es liegt. Es waren natürlich die Nazis. Und wenn du dieses grüne Ding mal anguckst, was da drüber ist, was für ein geiles Logo eigentlich. Stell dir mal vor, das wäre unser Apothekenlogo.
Ich habe dir gerade mal eine ganze Auswahl an Apothekenzeichen zugeschickt. Klick da mal kurz drauf. Ich finde, das sieht aus, wie wenn du beim Tätowierer sitzt und da die Mappe mit den ganzen vorgefertigten Tribals sind, die du dir machen kannst. Genauso sieht diese Seite aus, die ich dir gerade geschickt habe. Sieht alles aus wie Tattoo-Motive, die es in den 90ern gehabt.
Ja, aber könnte man denn nicht einmal, liebe Apothekerin, liebe Apotheker, ich weiß, ihr seid ja nicht so für Veränderungen und sowas, weil Veränderung bedeutet auch immer schlechteres Geschäft, zumindest für Apotheker meistens. Aber könnte man nicht einfach mal sich als Apotheker zusammen mal überlegen, sag mal, wir machen das jetzt irgendwie seit 80 Jahren und so, es ist kein geiles Logo, es hat so Nazi-Ursprünge und auch keine geile Geschichte, der Typ, der das designt hat, dem haben sie irgendwie das Leben zerstört und so. Muss das eigentlich sein, dass wir das immer noch in unseren Apotheken haben? Weil im Internet überall sind diese grünen Kreuze oder wenigstens dieses Grün, dieses 1929er mit dem Dreieck, dass sie das wieder einführen. Könnte man da nicht einfach mal was Geileres machen? Warum ändert sich doch eh gerade so viel? Irgendwie wieder Krieg in Europa, Deutschland rüstet wieder auf. Da können die Apotheker auch mal ein bisschen neu thinken, mal out of the box thinken. Einfach mal irgendwie, keine Ahnung, zwei
Pets. Ich weiß gar nicht, ob das diese ganzen, es gibt ja diese inzwischen so viele verschiedene Apotheken, Doc Morris oder wie die heißen, merkwürdige Sachen, wo du auch so, wo Leute mir erzählt haben, wo du Viagra online bestellen kannst zum Beispiel oder ähnliche Sachen. Und die haben das, glaube ich, alle gar nicht mehr. Ich weiß weiß gar nicht, ob das noch so verbreitet ist. Und wahrscheinlich, nehme ich mal an, zum Schutz der Apotheker natürlich, haben die meisten das wahrscheinlich noch nicht mehr gewusst, dass es aus dieser Zeit kommt. Die Geschichte ist jetzt nicht allzu verbreitet. Ich selber finde es auch nicht besonders spannend. Also vielleicht gibt es ja irgendjemand, der eine tolle Idee hat und sich da jetzt gleich ransetzt.
Aber ja, dann müsste man das aber noch durchsetzen. Also es müsste natürlich in der Apothekerschaft so eine gewisse Awareness für dieses gestalterische...
Hast du denn einen besseren Vorschlag?
Ich finde das von 1929, was die Nazis scheiße gefunden haben, also dieses grüne Dreieck mit der weißen Flasche und den drei Löffeln, finde ich mega slick, mega geil. Das würde ich mir als T-Shirt auf ein T-Shirt draufdrücken sofort. Sieht doch total schick aus, oder nicht? Ich finde das ist
ja
auch grün.
Ja, es sieht besser aus. Ich will was ganz Neues nehmen vielleicht mal.
Ja, oder was ganz Neues. Oder zumindest anknüpfen daran. Ich finde diese scheiß Fraktur, was soll der Bums, Alter? Was soll das? Ganz ehrlich, was soll denn das? Verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, kann sein. Ich finde es auch nicht besonders schön oder so. Ich sehe aber auch bei vielen Apotheken, kann das sein, einfach nur noch das A. Ich muss mich mal umgucken. Ich bin jetzt gar nicht so bewusst, wenn ich jetzt rumrenne, wie sehr das überall noch verbreitet ist. Ja. Aber ist ja ein guter
ist ein ganz guter Hinweis, oder?
Guter Hinweis, den du da wieder
Wer sich dafür interessiert, wo das Logo herkommt, der kann das alles nochmal sehr ausführlich nachlesen auf der Internetseite vom Deutschen Apothekenmuseum. Da habe ich einen kleinen Teil der Informationen her, den Rest habe ich mir selbst zusammengegoogelt. deutsches-apotheken-museum.de. Ich interessiere mich null für Apotheken. Ich finde nur dieses Logo einfach seit ich denken kann, eine ästhetische, gestalterische Beleidigung und finde das, jetzt weiß ich auch warum, weil die Nazis dahinter stecken.
Ich habe dafür zwei schöne Songs für euch, für die Umbumseliste, die ich jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz draufpacken möchte. Und zwar Gizmo Varialas, glaube ich, oder Varialos, hat einen Song, den mag ich.
Ricardo Villalobos. Gerne.
Und der Song heißt No War. Toller Text, passt genau in diese Zeit. Und People Fighting War Against War. Und das ist alles so schön bebildert und es ist einfach ein schöner Song. Und eine junge Künstlerin, die ich entdeckt habe, Madeleine heißt die einfach. Ich finde den Namen echt, also mit dem Namen Madeleine Erfolg zu haben. Ich drücke die Daumen. Aber die Songs sind so gut.
Warum sollte sie mit dem Namen
Madeleine? Weil Madeleine einfach so ein Name ist, finde ich, wo du schwer googeln kannst und so. Das meine ich damit. Ich finde, wenn sie jetzt Madeleine Power Boost oder so. Ich meine einfach, es ist ein schöner Name. Ja. Ich finde, es ist halt, du weißt es ja selber, mit Olli Schulz, ich bin ja selber gebeutelt mit dem Namen als Künstler.
Aber Madeleine ist doch besser als Olli Schulz als Künstlername.
Die einen sagen so, die anderen so. Auf alle Fälle ist ihre Musik wunderschön. Und der neue Song, da mag ich den Text so gerne. I Fired My Therapist von Madeleine. Packe ich auf die Fiddy und Bumsi-Liste zu Gizmo Varilas. Das sind die beiden Songs, mit denen ich euch eure Gehörgänge versüßen will. Ohne allzu viel drüber zu reden. Viele sagen immer, hör auf, immer so viel mit der Musik zu reden. Du hast keine Ahnung. Ich habe Ahnung. Ich bin nämlich richtiger Musikfan. Du bist nur so. Und ab und zu reicht es ja auch einfach mal, zwei Songs draufzupacken und die auf sich wirken zu lassen.
Einfach nur kommen einfach als Kommentar los. Ich habe auch zwei Songs. Ich habe sogar mehrere, aber jetzt erstmal nur zwei für die Feed und Bumsi Playlist. Und zwar einmal einen Song, den ich immer auch im Urlaub gehört habe. Mhm. Und zwar leider total tückisch, weil ich bin mit dem Auto herumgefahren und bin dann irgendwann auch in einer spanischen, an der Costa Brava.
Costa Brava Palamos, da habe ich mit meinen Eltern immer Urlaub gemacht.
Genau, ist doch deine Ecke eigentlich.
Ist meine Ecke, Costa Brava Palamos, da waren wir früher im Urlaub immer. Da habe ich gelernt zu bestellen, una cerveza for my papa, una aqua minerale sin gas, un patata fritas, muy muy frita, das heißt gut durchgebraten, angeblich, keine Ahnung. Genau, hola que tal. Also das war auch schon, das sind meine gesamten spanischen Kenntnisse, die ich da in 7 Jahren gesammelt habe.
Ich war in Girona. Ich war in Escala, das war super. Da bin ich den ganzen Tag durch so eine römische Stadt gelaufen. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich bin offensichtlich im Alter, wo ich einen Tag lang Spaß daran habe, mir so alte Ruinen anzugucken. Und da fand es total geil mit so einem Audioguide, habe mir da diese alte römische Stadt angeguckt und bin dann aber auch an Barcelona vorbeigefahren. Und als ich das erste Mal das Straßenschild Barcelona gesehen habe, das war schon in Frankreich, habe ich gedacht, ach, dieser Song von Freddie Mercury und Montserrat Caballé, wie ging der nochmal? Dann habe ich den bei Spotify angemacht und das war leider ein Fehler. Weil der Song ist, das ist einer der beschissensten Songs, die Freddie jemals gemacht hat. Also der ist nicht beschissen, der ist einfach so skurril und so furchtbar, dass ich danach jedes Mal, wenn ich in den dann darauffolgenden 5,5 Wochen irgendwo auf dem Straßenschild das Wort Barcelona gesehen habe, immer im Kopf Barcelona
gemacht. Absolut, ich mochte das Lied aber damals auch schon nicht. Man darf auch eine Sache nicht vergessen bei der ganzen Queen und Freddie Mercury Geschichte. Er wollte sich Anfang der 80er Jahre ja sogar mit einer Soloplatte versuchen, die hieß No More and Mr. Nice Guy.
Mr. Bad Guy.
Damals, oder No More Mr. Bad Guy. Irgendwie nee, sowas.
Hieß Mr. Bad Guy hieß
oder
die Platte.
Oder Mr. Bad Guy hieß die Platte. Und da war, glaube ich, drauf I Was Born to Make Love You oder so. Es war alles wie Queen, aber nicht so geil. Also es waren ein paar halbwegs gute Songs drauf. Und ich mochte auch von ihm, was ich auch nicht mochte, The Great Pretender war auch ein Solo-Hit von ihm. Yes, I am the great. Ich fand eigentlich die Solo-Sachen von Freddie Mercury durch die Bank weg scheiße. Das wird natürlich heute in der Verklärung Geschichte nicht so oft erzählt, weil wir lieber über die geilen Sachen reden. Aber das war keine gute Platte. Und später noch hat er nochmal Made in Heaven oder so. Das war nochmal eine Zusammenstellung von Solo-Platten. Das hat mich auch alles nicht richtig abgeholt. Die Sendung heute heißt Gut durch die Schwangerschaft, finde ich. Ich habe nämlich gerade eine Mail gelesen.
Ist eine sehr, sehr gute Idee. Und
Gesund durch die Schwangerschaft. Mir hat eine Frau geschrieben. Ich bin Anfang 20 und schwanger mit meinem ersten Kind. Viele meiner Freunde haben sich seitdem distanziert, weil sie lieber Party machen und mit einer Schwangere nicht so viel anfangen können. Ich wurde ins Beschäftigungsverbot geschickt und bin jetzt oft allein zu Hause und mache mir etwas Sorgen, wie das alles in Zukunft wird. Aber wenn ein neuer Podcast draußen ist, starte ich schon mit einem Lächeln in den Tag, denn ich habe euch zwei inzwischen echt gern. Es fühlt sich manchmal als würden sich zwei Freunde vorbeikommen, sich mit mir unterhalten. Vielen Dank dafür. Ich schicke dir ganz liebe Grüße und Jan sicherlich auch.
Ja, liebe Grüße. Wir jetzt mal weg. Schwangerschaft ist eine schöne Zeit und ist aber auch schön, wenn es vorbei ist. Ist wieder vorbei.
Ist vorbei, ist so. Also das, was wir beurteilen können, natürlich.
Als von Männer. Außen.
Auf alle Fälle wünschen wir dir und allen anderen, die gerade schwanger sind, auf alle Fälle alles Gute und eine gute Schwangerschaft. Und ich würde sagen, das ist heute die Sendung für die Schwangeren. Also
sehr
die Schwangerschaft.
Gute Idee. Wir können auch gleich ein paar Atemübungen machen und dann könnt ihr von so zwei erfahrenen Vätern kriegt dann noch so ein paar neunmal kluge Tipps, wie man sich am besten verhält. Auf die Liste packen.
Bei der Geburt selber auf alle Fälle auf die Zähne beißen.
Auf die Zähne beißen und am besten irgendwie versuchen, sich ein Handyspiel zu organisieren, damit es nicht zu langweilig wird. Freddie Mercury.
Sind da.
Moment, ich habe meine
Pause.
Zwei Songs noch nicht auf die Liste gemacht.
Entschuldige, ja.
Freddie Mercury und Barcelona. Oh, und Monster
Cabaret. Das nehme ich dann in zwei Wochen wieder runter, versprochen.
Man muss den Song mal hören, weil Freddie wirklich die Eier hatte, das Ding durchzudrücken. Auch, glaube ich, gegen den Willen seiner Plattenfirma. Das war, glaube ich, diese ganze Kollabo mit Montserrat Caballé, der musste, glaube ich, noch ein Solo-Ding machen und hatte eigentlich schon keinen Bock mehr, weil er wusste, mit Queen ist geiler und dann hatte einfach der Plattenfirma so eine Opernplatte hingelegt und das war so ein Song daraus zur Olympiade 1992, nee, kann das sein? Nee, 88. Ich
glaub 92.
Nee, das kann nicht sein, das ist 91 gestorben.
88.
Ja. Also Barcelona, Freddie Mercury und Montserrat Caballé. Und wenn ihr irgendwie einen Wochenendtrip nach Barcelona geplant habt, einfach mal den Song vorher hören. Ihr werdet das Wort Barcelona nie wieder aussprechen können, ohne im Kopf. Barcelona!
Das ist so ähnlich wie Shadow on the Wall.
Genau. Und den zweiten Song ist von was ganz anderes von einer jungen Künstlerin, die ein absoluter TikTok-Star ist. Ich glaube, die ist 20 oder so, super jung. Nicht mal 20 oder 21, hat gerade Abi gemacht, heißt Luna und der Song, ich nehme jetzt mal nicht den bekanntesten von ihnen, der heißt ist Verlierer, aber das ist ein bekannter, der heißt Blau und das einfach auch.
Wie kommst du auf den Song?
Ich hab's zufällig
von TikTok rum oder was?
Nein, ich hab's in der Timeline im TikTok für ältere Leute Facebook gesehen in der Timeline und hab's mir angehört und dachte so, oh krass, ja, schon gut. Also es ist irgendwie hat so Zug und ist selbstbewusst und ist irgendwie gut so. Also fühlt sich gut an. Weißt du, Musik, wo man selbst nicht so der Fan von ist, aber man hat das Gefühl, es stimmt irgendwie alles. Und das ist so, da habe ich das Gefühl, stimmt einfach alles. Wir sind gleich wieder dabei.
Keine Sache, Alter, bevor wir ganz kurz Pause machen, denn noch eine Sache, die passt gerade. Ich habe nämlich heute auch auf Instagram so ein bisschen, als ich auf dich gewartet habe, bevor die Sendung angefangen hat.
Als du auf mich gewartet hast, du.
Also als ich hier so aufgeräumt habe. Und dann ist mir aufgefallen. Alter,
du hast ich habe auf dich gewartet. Ich habe auf dich gewartet.
Als wenn du auf mich jemals warten musst.
Ich habe auf dich gewartet. Ich habe geschrieben, ich bin bereit. Und du sagst, gleich.
Spinn nicht rum. Ich habe gesagt 2015, ich war 2015.
Du warst 2017, warst du da.
Spinn nicht rum.
Ich habe doch eine Uhr.
Pass auf, und dann fällt mir auf, dass so viele Leute sich einfach gerne aktiv im Internet beteiligen wollen. Und dann gibt es manchmal Leute, die machen eigentlich gute Sachen, aber sie können nicht moderieren. Zum Beispiel dieses Abandoned Places, also so verlassene Orte. Und dann war ich heute bei so einem Typen, der fährt zu verlassenen Orten, filmt die mit seinem Handy und sagt die ganze Zeit nur, hier ist alles verlassen. So, wir gehen jetzt nochmal in das Haus hier rein. So, wir sind jetzt durchs Fenster gestiegen. Und dann ist er da irgendwo, es sieht wirklich spannend aus. Und er sagt, krass, hier ist alles verlassen, das ganze Dorf. Also wir sind heute Mittag hier angekommen Und hier, jetzt gehen wir die Straße, es ist alles verlassen. Und anstatt sich ein bisschen informieren, welches Dorf war das? Wie lange, wo bist du da hingefahren? Wie kann man das selber besuchen? Warum ist es verlassen? Sagt er rennt 5 Minuten rum. Und ganz ehrlich, wenn ihr schon die Gabe habt, irgendwas zu machen, dann holt euch doch jemanden dazu, der moderieren kann oder jemand, der Bock hat, Recherchen zu machen. Dann seid ihr ein richtiges Team. Aber nur rumzurennen, das ist so Perlen für die Säue. Ich habe gedacht, was für ein Idiot. Ey, hier ist alles verlassen. Die Tür ist gar nicht, die Tür geht einfach so auf. Das Schloss hat keiner mehr. Ich so, das sehe ich doch selber, dass das Schloss abgeschlossen ist. Fürchterlich. Und so scheitern gute Projekte schon im Ansatz.
Ja, aber das ist der Grund, warum es ganz praktisch ist, dass es professionelle Medienbetriebe gibt. Ja. Das ist zwar manchmal anstrengend, ist auch teurer und sowas, aber am Ende ist entscheidend, was hinten rauskommt, ist meistens besser, als wenn jemand eine Kamera drauf hält. Ich finde es mal so lustig, als Rezo bei uns war, bei der Sendung, die Zerstörung der CDU, dann kam er da bei uns ins Studio rein und da war der ganz fassungslos, wie viele Leute bei uns arbeiten. Aber es ist nun mal so, eine gute Kamera wird bedient von einem Kameramann, einer Kamerafrau, da ist meistens noch jemand dabei, der das Kabel hält, dann sitzen im Schnitt ganz viele Leute, sitzen in der Regie ganz viele Leute, in der Redaktion sitzen viele verschiedene Gehirne und man versucht sich gemeinsam zusammenzutun, um ein besseres Produkt herzustellen, als man alleine herstellen könnte.
Und hier ist alles verlassen.
Ja, ich ziehe, dunkel.
Wir gehen jetzt mal kurz, ich gehe nochmal die Treppe hoch nach oben.
Hallo?
Ja, hier ist alles verlassen.
Naja, abandoned places.
So, empty wir sind gleich spaces, wieder da. Wir machen eine kurze Pause.
What are we living for? Abandoned places. Ja. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig. Stay tuned. Es geht, ich habe ein kleines Teasing, pass auf. Gleich geht es unter anderem um Winnetou, haben wir schon, Micromobbing, Kindertrend, Mikromobbing.
Was denn Micromobbing? Das ist mir so ein bisschen ärgert ein, Micromobbing.
Nee, verrat das doch noch nicht, sonst gehen die Leute noch nicht. Bleiben die Leute noch nicht. Außerdem möchte ich noch über die neue Deichkind-Single reden und die neuen Gerüche von Haftbefehls Zigarettenmarke, die man wegschmeißen kann. Haftbefehl Afrika. Von Haftbefehl Afrika, der hat jetzt man hat so Vape-Sticks verkauft.
Das machen alle.
Haftbefehl Afrika. Bis gleich bei Fest und Flauschig.
Guck mal, mittlerweile sind viele meiner ehemaligen Feinde zu sehr guten Freunden geworden. Ja, beispielsweise Klaas Meyer-Heuer von Spiegel TV, einer meiner besten Freunde. So, Thomas Heise, einer meiner besten Freunde. Peter Rosberg, einer meiner besten Freunde.
Das will ich jetzt aber mal genau wissen. Henry Maske.
Ja. Einer meiner besten Freunde.
Oh. Jonathan Miese.
Einer meiner besten Freunde.
Andy Y.
Einer meiner besten Freunde.
Karl Lauterbach.
Einer meiner besten Freunde.
Stefan Effenberg.
Einer meiner besten Freunde.
Kommissar Wallander.
Einer meiner besten Freunde.
Kim Kardashian und Pete Davidson.
Einer meiner besten Freunde.
Harald Schmidt und Stefan Raab.
Einer meiner besten Freunde.
Adriana Tschetschik und Megan Rain.
Einer meiner besten Freunde.
Steffi Graf und Andrea Gessi.
Einer meiner besten Freunde.
Jenny Elvers.
Einer meiner besten Freunde.
Sido.
Einer meiner besten Freunde.
Ulrich Debbendorf.
Einer meiner besten Freunde.
So geil. Du kennst ja echt jeden.
Ja. Herzlich willkommen zurück bei Fest und Flauschig. Wir nehmen Abschied, beziehungsweise Bushido hat vor ein paar Tagen Deutschland verlassen und ist jetzt in Dubai ansässig. Ja. Deswegen wundere ich mich, wer jemand, der so viele Freunde hat und so beliebt ist, das Land wechselt, dann ist er auf der Suche nach neuen Freunden vielleicht.
Ja, vielleicht hat er noch so viel Platz in seinem Herzen dass er hofft, dass er in Dubai ich glaube, in Dubai sind die feinsten Menschen. Also alle, von denen ich weiß, dass sie privat oder beruflich nach Dubai gezogen sind, würde ich sagen, Kategorie ganz besonders feine Menschen.
Ganz besonders feine Menschen, die ein gutes Leben führen auf alle Fälle da. Ja. Man sieht es in diesen gelackten Wohnungen. Ich habe mir nur mal Sami Slimani angeguckt eine Zeit lang. Mhm. Und ich habe gedacht, wann holt den Jungen da einer raus? Keine Ahnung, ob er inzwischen selber wieder zurückgekommen ist. Ich verfolge ihn nicht mehr. Ist das noch ein Star? Wie ist das mit den YouTube-Stars? Um dich mal zu fragen, du bist näher dran.
Du musst dran sein,
ja. Weil du immer noch, du hast eine junge Redaktion, die dich auch informiert mit solchen Sachen. Mhm. Aber Sami Slimani, ist er noch groß?
Er ist nach wie vor, für mich
ist er von 10 immer noch 10 ist die Big Player, an 1 ist ganz weg.
Für mich wird Sami Slimani immer groß sein, weil uns eine intensive gemeinsame Geschichte verbindet. Er ist ein Typ, der, glaube ich, hinter den Kulissen größeres Business inzwischen macht als vor den Kulissen. Und ich finde es total geil, dass er sich wirklich alles, was so geht, gibt. Und auch die Harrisons und diese ganzen Leute, die alle nach Dubai ziehen, um dann einen YouTube-Channel aufzumachen. Da haben wir mal eine sehr schöne Sendung gemacht zu dem Thema, warum alle YouTuber nach Dubai fahren. Könnt ihr einfach mal angucken bei YouTube, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber ich finde das ganze Konzept
Dubai. Wie viele Punkte gibst du ihnen?
Sammy 10 von 10, immer
10. Okay, und Bibi? Wie sieht Bibi?
Bibi?
Bibi.
Ja, wenn ich jetzt, also wenn ich mich jetzt für Julian oder Bibi entscheiden muss, ich will mich hier nicht öffentlich auf eine Seite schlagen. Mhm. Ich gebe beiden 10 Punkte und ich finde, Julian und Bibi sollen wieder zusammenkommen. Die sollen beide wieder zusammen in dieses Haus bei Köln. Ist auch schlimm, okay, wenn du so ein Superstar bist und dann musst du in einem Haus bei Köln wohnen.
Ja, das sind auch die beiden einzigen, die mir jetzt einfallen. Ich wollte Ihnen noch ein paar mehr fragen, aber ich bin raus. Das war's
Dougie,
schon von mir.
Rezo,
Dougie, genau. Wie viel Dougie ist auch eine 10. Rezo ist sowieso für mich.
Rezo ist eine 10 und ist ja nicht mit, wem ist er denn? Der macht doch irgendwie einen Podcast auch zusammen bei Spotify mit hier einem, der auch den Absprung geschafft hat, von der Kommerzwelle hin ein bisschen in Richtung inhaltsgetriebenes Arbeiten. Weiß nicht mehr,
Ich habe Rezo verfolgt in den letzten Jahren mit seinen Zerstörungsvideos. Ich bin ja absoluter Befürworter geworden, ne?
Von Rezo.
Ich passe inzwischen immer auf mit Freundschaft mit YouTubern, aber ich erinnere mich jedenfalls dran, dass wir haben tatsächlich mal unterhalten nochmal. Aber das ist jetzt, da führt jetzt zu lang, weil es auch zu unwichtig ist. Jan, ich wollte nämlich auch nochmal auf die letzte Sendung zurückkommen. Und zwar habe ich dir erzählt, dass ich doch eine kleine Harry Potter Tour gemacht habe im Zuge meiner Englandreise. Mhm. Und dann hatten wir kurz geredet, das wollte ich nochmal aufgreifen, weil ich es so interessant finde, die großen Franchise-Unternehmen, die es gibt. Und da hattest du getippt, wer unter den ersten dreien ist. Und
ach, du hast mir die Liste geschickt, warte mal, ich lass mal kurz.
Ja, aber nicht gucken, weil hast du schon nachgeguckt, weil ich weiß nicht, ob mich hat nämlich überrascht, wer auf Platz 1, 2 und 3 tatsächlich ist. Bis 4, sag ich mal, die ersten 4 Plätze haben mich überrascht.
Also nochmal kurz rekapitulieren, du warst auf Harry Potter Tour
und
du hast eine Liste im Internet gefunden mit den größten
Franchise-Unternehmen der Welt, natürlich, weil ich habe gedacht, Harry Potter muss, weil das war so ein fetter Aufschlag, diese Tour, die eine Stunde ungefähr von London entfernt ist, und dann habe ich gedacht, Harry Potter muss bestimmt unter den großen 5 Franchise-Unternehmen sein, die weltweit am meisten Geld abwerfen. Und dann gibt es auf Wikipedia diese Liste, die ich dir jetzt geschickt habe. Mhm. Und da gibt es nämlich die großen, über 50 Billionen hier, die ganz großen, also Milliarden sind das dann, wenn Billion hier steht, oder? Ist es nicht so?
Ja, Billion ist Milliarde.
Ach guck mal, ich habe die abwerfen.
Liste jetzt auch aufgemacht und ich bin tatsächlich.
Und ich bin überrascht. Echt erstaunt, wer auf Platz 1 ist.
Komm, wir fangen mal.
Unsere Hörer können das ja auch mal alle gerade machen. Also das heißt nämlich genau auf Wikipedia List of Highest Grossing Media Franchises. Und da ist auf Platz 1.
Lass uns mal unten anfangen, bei Platz 5. Also okay. Das habe ich letztes Mal auch schon geraten, dass Star Wars
unter
den Top 5 ist. Das stimmt auch. Star Wars ist mit 69,4 Billionen. Und das Schlimme an Star Wars, finde ich, an diesem Star Wars Franchise, dass dem sowas von Outsidertum anhaftet, dass Leute, wenn sie sagen, Markus Söder, ich bin Star Wars Fan, dass sie sich für irgendeine Art von Mitglied einer Subkultur halten, aber das ist ja ganz genau gut auf McDonald's gut aufsetzen.
Das gebe ich ja vollkommen recht.
Die Burger King Krone.
Das liegt aber an so Charakteren wie auch diese ganze Geschichte, die einen irgendwie das Gefühl gibt, man ist ein Außenseiter. Natürlich ist man als Star Wars Fan nun wirklich einer der großen privilegierten Außenseiter, auf alle Fälle, was die Franchise Unternehmen angeht. Sagen wir mal so.
Jetzt kommt das älteste Franchise, ist auf Platz 4 und das hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Das ist gegründet, also Franchise heißt, glaube ich, dann eine Marke.
Ein Unternehmen oder eine Marke, die weiterverkauft wurde in andere Länder, oder?
Eine Marke, unter der man ganz viele verschiedene Produkte herstellen kann oder Filme. Aus dem Jahr 1924 ist Platz 4.
Alles, Filme, Figuren, Unterwäsche, alles. Auf Platz 4, wirklich erstaunlich, sag du's.
Es ist Winnie the Pooh von der Walt Disney Company. Fand ich immer scheiße. Ist aber, glaube ich, jetzt auch zu Ende, weil da sind doch jetzt gerade die.
Fandst du scheiße, Winnie the Pooh?
Ich fand's immer scheiße und ich weiß, hab das letzte Mal von Winnie the Pooh gehört, weil ich glaube, Anfang des Jahres sind die Urheberrechte ausgelaufen, weil die Erfinder von Winnie the Pooh länger als 70 Jahre tot sind. Das heißt, jeder könnte theoretisch in der FAZ einen Winnie the Pooh Comic zeichnen, ohne dass man die Erfinder da noch begünstigen müsste, weil das Urheberrecht ausgelaufen ist.
Aha, dann könnten wir jetzt auch noch so eine Variante machen. Dirty Winnie Pooh. Weil auf Deutsch hieß der, glaube ich, nur Winnie Pooh. Da kann ich mich noch erinnern, die Zeichentrickserie sagt mir noch was. Und ich fand Winnie Pooh eigentlich ganz süß. Also das war...
Ja, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie so... Aber ganz kurze...
Also Tigger und so diese ganzen, die waren doch alle süß. Und es gab doch noch mal vor ein paar Jahren jetzt einen Film, der wahnsinnig schön sein soll mit Dings hier, mit Ewan McGregor in der Hauptrolle auch, über Christopher Robin. Das ist ja die Geschichte. Winnie Pooh ist schon geil und zwar gelesen von Harry Rowold. Der hat das nämlich jedes Jahr irgendwie gelesen und der hat das wohl ganz fantastisch gemacht, beziehungsweise ich habe eine CD, wo er es liest und das ist wirklich schön. Und trotzdem hätte ich nie gedacht, dass Winnie the Pooh auf Platz 4 der größten Franchise-Unternehmen.
Aber kann man sich schon vorstellen, dass irgendwelche Kindergartenrucksäcke oder Brotboxen oder Zeichentrickfilme, Serien auf Platz 3, das ist auch nicht überraschend, das habe ich letztens auch aus dem Stegreif direkt gewusst, dass es weit oben ist. Sag du.
Mickey Mouse and Friends. Ich weiß aber nicht, ob Walt Disney damit allgemein ist oder ist Mickey Mouse and Friends nochmal in der Unterkategorie bei den Disney-Sachen? Anscheinend ja.
Ja, also Winnie the Pooh ist ja auch von Walt Disney inzwischen verwurstet. Aber da ist alles mit dabei von Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy, Pluto.
Ach, die sind alle mit drin.
Also Mickey Mouse and Friends.
Der gesamte Bums ist da.
Entenhausen im Grunde genommen ist auf Platz 3. Und jetzt kommen wir wirklich zu den Top 2 Plätzen und das ist wirklich mega weird und habe ich voll nicht auf dem Schirm gehabt, aber ist ein bisschen rassistisch wahrscheinlich, warum wir das nicht auf dem Schirm haben, weil wir da in die Richtung gar nicht gucken.
Ich wollte einfach jetzt gerade sagen, die Asiaten sind einfach, die Japaner haben einfach den Power-Move gemacht mit Platz 2 mit Hello Kitty, obwohl man auch wirklich auch Hello Kitty gibt es ja auch Shops und so. Also überhaupt nicht mein Ding. Gar nicht. Ich weiß auch nicht, wo der Reiz daran liegt, dass das niedlich ist.
Gibt es da eine Serie zu? Gibt es da eine Story?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es diese Figuren gibt. Aber ich weiß nicht, ob die eine Geschichte haben. Ich wusste aber auch nicht, dass es 1974 schon gegründet wurde. Ist halt so eine lange Zeit gedauert, bis es in Europa rübergeschwappt ist.
Hey, du bist ein Jahr älter als Hello Kitty.
Ein Jahr älter und sehe aber auch nicht so niedlich mehr aus. Das muss man dazu
sagen. Und auf Platz 1 der größten Franchises ist der neueste Franchise. Und das, na klar, natürlich hätte man drauf kommen können.
Hätte man drauf kommen können, obwohl diese Welt hatte ich mir nie auch. Das ist doch das mit Pizzicaccio und wie die alle heißen. Pokémon.
Pokémon ist das größte Franchise der Welt, wo man am meisten Kohle macht. Geschätztes Volumen.
Aber womit fing Pokémon an? Mit dem Spiel, oder? Es ist ein Computerspiel gewesen, oder?
Es ist mir so scheißegal, dass ich da jetzt nicht einfach. Ich glaube, ich will nicht mehr mich darüber auseinandersetzen und einlesen, weil ich finde, dass.
Man sammelt Pokémons, die rennen
mehrere, rum in einem. Ja, aber mehrere Generationen von Kindern. Bei uns auf dem Schulhof fing das schon an. Ich bin ja Jahrgang 81. Das war schon noch so, dass einige von den absoluten Freaks mit irgendwelchen Pokémon-Karten rumgelaufen sind. Ich habe das nie verstanden. Und es geht ja bis heute. In mehreren Generationen werden diese Dinger getauscht und gesammelt. Und ich finde das scheiße. So, ich finde auch Pokémon Go scheiße.
Ich finde Pokémon auch scheiße. Aber wahrscheinlich auch, weil wir nie den Zugang dazu hatten, dann nicht, dass man uns.
Ja, wir sind ja auch scheiße. Wir sind selber auch ein bisschen scheiße.
Wir sind auch ein bisschen scheiße. Auf alle Hello Kitty und Pokémon hat sich mir nie erschlossen. Wahrscheinlich auch bin ich da nicht die Generation.
Wo ist denn Fest und Flauschig auf der Liste eigentlich bei den größten Franchises?
Gar nicht dabei, aber auf Platz 6 ist Mario dabei.
Marius?
Sexy! Hey. Disney Princess nochmal auf Platz 6. Dann auf Platz 7 Anpanner. Was ist denn das?
Anpanner.
Anpanman
ist ein japanisches Superheldenbuch, ist Japan. Dann das Marvel Cinematic Universe.
Dann kommt Harry Potter.
Dann kommt Spider-Man, Dragon Ball, Batman, Transformers, Barbie, Call of Duty. Guck mal, Call of Duty ist schon also ziemlich weit oben.
Und Cars ist auch so weit oben. Das sieht man aber auch oft auf Rucksäcken, diese Autos mit Augen und so.
Ich finde Cars auch voll scheiße.
Habe ich nicht gesehen. Und dann kommt Lord of the Rings erst. Hätte ich auch weiter oben eingeordnet.
Naja, gut. So viel also. Kleine Information aus der Welt der Wirtschaft. Hier, wir sind euer Schwangerschafts-Wirtschafts-Podcast. Liebe Schwangere da draußen, ist heute so ein bisschen eure Wohlfühlsendung. Wenn ihr so ein bisschen Retterspitz habt, einfach mal auf die Brüste reiben und vielleicht mal den Bauch mit so einem schönen Veleda-Öl, wo man vorher nochmal irgendwie ein bisschen, wo der Chef von Veleda nochmal ein paar Zuckerkügelchen reingestreut hat. Das hilft alles gut fürs Kind. Und nicht vergessen, die ersten 3 Monate sind scheiße. Die letzten 3 Monate sind scheiße, aber die in der Mitte, die 3 Monate, die sind ganz okay.
Die sind ganz okay. Und bald kommt die große Phase, da könnt ihr nicht mehr auf der Seite liegen. Nur noch auf der Seite. Nee, auf dem Rücken. Nee, ihr könnt nicht mehr auf dem Rücken liegen oder nur noch auf der Seite. Da könnt ihr nicht mehr auf dem Bauch liegen. Da könnt ihr jetzt schon nicht mehr.
Ihr könnt dann nur noch auf der Seite liegen und nicht mehr so auf dem Rücken, weil es so sehr drückt. Und natürlich dieses gerade die Erstschwangerschaftsteilnehmer, also die jetzt das allererste Kind erwarten. Es ist ganz normal, dass es sich total weird anfühlt, wenn man einen Menschen im Körper hat.
Verlasst euch nicht auf euren Partner. Er wird euch keine Hilfe sagen können. Also,
und wenn ihr auf dem Weg seid, wenn ihr so auf den letzten Monat zugeht, einfach schon mal eine Tasche packen und bitte ganz wichtig, das ist ganz wichtig, in die Tasche immer auch mal so ein Karazza mit rein, scheiß mal auch kurz auf Bio und Vegan und sowas, einmal kurz die Sau rauslassen im Snackregal, auf jeden Fall in der Schwangerschaftstasche, wenn man zum Krankenhaus muss, immer was zu essen mit dabei haben und auch mal eine Capri-Sonne, auch ungesunde Sachen.
Und aufpassen, immer ein vollgeladenes iPad neben so für eine Tasche schon haben, damit man auch Fotos machen kann, damit man direkt Fotos machen kann.
Und das ist völlig normal, wenn man am Anfang das Kind dann mit nach Hause bekommt, dass man dann irgendwann, wenn man dann da stundenlang rumhängt und Monate, irgendwann fängt man an, das iPhone zur Hand zu nehmen und das iPad, wenn das Kind schläft. Es ist völlig normal, mit dem Endgerät neben dem Kind auf dem Sofa zu sitzen und einfach die Basis zu chillen und mal irgendwie was bei Wanda gibt es ja nicht mehr. Aber
aus wir sind dabei und wir nehmen die nächsten Folgen vielleicht einfach mal eine Geburtssendung auf, die ihr dann im Kreißsaal abspielen könnt. Eine Sendung, die also so eine, die ultimative Geburtssendung.
Countdown, wie am Brandenburger Tor bis zur Geburt aber dann.
Ich glaube, wir haben das so was Ähnliches schon mal bei Sanft und Sorgfältig gemacht. Die Geburtssendung, wo wir also so Sachen, die man abfeuern kann, wie so, jetzt ist es gleich soweit. Und so, dass wir das also wirklich mit begleiten, so wie den Bundesvision Song Contest. Also nur für ein paar
Sekunden. Aber es ist ein schöner Satz, den du gesagt hast. Der Partner ist keine Hilfe. Es ist auch völlig okay, liebe Schwangere, euren Partner, selbst wenn ihr ihn total liebt und sowas, aber in dem Moment, wo es soweit ist, macht ihn einfach fertig.
Es gibt ja auch die Faustregel, es gibt zwei Arten von alleinerziehenden Frauen. Ja. Und zwar die einen mit Partner und die andere ohne Partner.
Genau. So, das sind die jetzt, guten Witze.
Ey, das sind die guten Witze. Jetzt
Ich muss eine kurze Sache noch nachtragen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Weil ich wollte es nicht so stehen lassen, nur das Geläster, weil ich bin ja öffentlich-rechtlicher Typ eigentlich. Also außer wenn ich die Hälfte meines Lebens bei Spotify verbringe, aber die andere Hälfte ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch gerne. Und neben diesem Ganzen, was da alles scheiße läuft und so. Und ich kann mir auch vorstellen, es würde einen nicht so abfucken, in der ARD zu arbeiten zurzeit oder beim RBB, wenn man nicht insgeheim wüsste, dass da auch echt ganz schön viel Scheiße gemacht wird. Also ich glaube, es wäre viel einfacher, die Kritik wegzustecken, wenn man als ARD oder als öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder als Radio, öffentlich-rechtliches Radio sagen könnte, ey, guck mal, was für einen geilen Scheiß hier machen. Aber leider es ist echt, dass die Struktur nicht geil und es wird halt auch echt manchmal echt scheiß Programm gemacht und scheiß Ideen und das System ist immer wichtiger als die Leute, die den Inhalt herstellen und sowas. Aber einen Satz will ich mal kurz hinterlegen, damit das nicht vergessen wird, diese ganze Kampagne, die irgendwie seit Jahren läuft. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es wegen der Menschen, die ihn so lautstark abschaffen wollen. Die Menschen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk grundlos abschaffen wollen, sind die Leute, warum es ihn überhaupt gibt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist so eine Art Sicherheitsmechanismus, eine demokratische Institution und da steige ich das bis zum letzten Atemzug auf alle brennenden Barrikaden, um den zu verteidigen, weil das...
Du bist da ja auch angestellt.
Nein, nicht, weil ich da angestellt bin, sondern ganz ehrlich, auch du hast alles, was du hast, deinem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verdanken. Ohne Radio 1 und ohne deine...
Ohne Carlo von Tiedemann.
Ohne
Carlo von Tiedemann werden mir viele, viele Blicke in die Psyche eines ehrlichen Mannes, zum Beispiel du weißt schon, was ich sagen will.
Ja, aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist Demokratie sichernd. Es ist natürlich nicht geil, wenn irgendwie die RBB-Intendantin sich für 7 Millionen Euro irgendwie Wandbegrünung irgendwie an die Wand nagelt. Und was ich total geil fand, als dann alle Intendanten abgefragt wurden vom Spiegel, was sie für Wagen fahren, hat dann Tom Buro, der Comedy-Intendant und dann Interimsvorsitzender der ARD zurzeit, der ohnehin einer meiner absoluten Lieblingsintendanten ist, der WDR-Intendant, gesagt, er habe auch mal nachgeguckt und er habe leider auch einen Massagesessel. Aber hat wirklich im Auto gesagt,
Tom, im Auto.
Ich habe leider auch einen Massagesitz. Und das ist wirklich, dass da nicht nochmal einer drüber guckt über die Sachen, die Tom Buro sagt. Warum sagt er denn leider? Ich habe leider auch nochmal, was ist denn das für ein Satz? Leider. Das ist so, leider hat jemand rausgefunden, dass du einen Massagesitz hast. Aber garantiert nicht leider hast du einen Massagesitz. Ganz ehrlich.
Ich bin nur einmal in meinem Leben durch Glück einen Wagen mit Massagesitz gefahren und zwar, das war ein Mietwagen, den ich bekommen habe, wo ich abgegradet wurde und das war ein Luxus, den ich damals, das ist aber schon 5, 6 Jahre her, dass es immer noch up to date ist. Ich habe gedacht, das ist so ein kurzer Kult wie mit dem Wasserbett in den 80er Jahren. Man hat immer gedacht, Wasserbett, richtig geil, bis man das erste Mal im Wasserbett geschlafen hat. Und wenn man das erste Mal, ich hatte mal einen Mitbewohner, der hatte ein Wasserbett und ich hatte eine Freundin. Ich werde jetzt nicht zu intim, ja, okay, aber folgendes. Natürlich war es so, wir beide auf die Idee kommen, er ist das Wochenende nicht da, komm, lass mal ins Wasserbett gehen. Und ich sage euch eins, im Wasserbett irgendwas Sexuelles zu machen, ist total scheiße, weil einer liegt immer in so einer Mulde und kann sich kaum bewegen und der andere muss ja dann darüber. Es ist total beschissen. Es macht überhaupt keinen Spaß. Der Kult um so eine Sache. Und ich habe gedacht, das ist ähnlich wie mit den Karl-May-Filmen und so, ne?
Karl-May-Filme, Wasserbett, Massagesitze, ist alles so old Germany. Alles Vorwende-Deutschland.
Ja. Irgendwie ja, es sind Sachen, an denen wir uns festhalten. Vielleicht ab und zu ist es auch geil, wenn neue Sachen kommen, an denen man sich nochmal berauschen kann. Und auch vielleicht in einem Alter, wie mit Mitte 40 oder sogar 50 oder 60, noch was zu entdecken, was man bis dahin nicht kannte und dachte, geil, scheiß auf die alten Karl-May-Filme, das ist jetzt der Real Shit oder das flasht mich jetzt mal oder so. Gibt ja auch immer noch viel zu entdecken. Sollte man nicht, egal. was wollte ich jetzt noch sagen?
Ja, ich bin
total müde heute, weil ich heute Mittag hat es hier gedonnert. Ich habe gedacht, in Berlin die Welt geht unter.
Das Fest vom Bundespräsidenten ist abgesagt worden.
Ist abgesagt worden. Das Ärztekonzert ist heute abgesagt worden. Ich glaube, das Materia-Konzert müsste eigentlich auch. Es hat hier wirklich geregnet. Ich war heute auf dem Weg zum Tierarzt heute Mittag, stand an der Ampel und auf einmal in der Straße in Wilmersdorf ballert ein Blitz durch die Straße und dann kracht das und der Himmel ballert, wie ich das seit wirklich, glaube ich, 3, 4, also ewig nicht gehört habe. Also wirklich ohrenbetäubend. Und das Beste ist aber, dass wir so abgefuckte Berliner Großstadtmenschen einfach weitergehen, als wenn das Standard wäre. Eigentlich war das so krass, dass wir alle hätten sich auf der Straße, wir Menschen sind so dumm. Also weißt du, eigentlich hätte sich jeder mal angucken müssen, aha, mein lieber Scholli, das war aber ein Ding gerade. Ne? Weil es war wirklich so laut. Aber stattdessen geht man so weiter, ist natürlich total irritiert, aber denkt so, ja, das ist einfach so die Natur da oben, das ist jetzt so, als wenn es irgendwas Technisches ist, was eingestellt wurde. Nein, Alter, da sind gerade warme und kalte Luftströme zusammengekommen. Die Luft ist so dermaßen aufgeheizt und elektrisiert und es ballert einfach mal richtig laut. Und da könnte man auch mal sagen, aber keiner macht das irgendwie. Außer ich im Auto. Ich saß da und dachte, Alter. Und ich fand es wirklich geil. Bei so einem Gewitter sind meine Urgroßeltern noch unter den Küchentisch
gekrabbelt. Ja, weil die zwei Kriege miterlebt haben.
Ja, ist wirklich so. Ja. Und ich finde es trotzdem irgendwie gewaltig. Und jetzt ist es jedenfalls gerade still. Dann bin ich durch den Regen gegangen mit Juri, bevor wir die Sendung gemacht haben. Und dann war er da, Jan. Der allererste Gruß vom Herbst. Dieses Gefühl, die Blätter fallen runter. Es wird, auch wenn es noch ziemlich warm in Berlin ist.
Das kann nicht der Gruß vom Herbst sein. Das ist einfach die Trockenheit, dass die Bäume so trocken sind, dass die Blätter im Herbst
ja, aber ganz
August
hinten,
ausfallen.
Ganz hinten ist schon irgendwo einer, der ruft schon. Es ist jetzt dieses Summertime-Sadness-Gefühl, wo es so geht, gleich ist alles vorbei. Ein weiterer Sommer in deinem Leben verschwindet und hier hinten ist irgendwie der Clown aus S und dieses ganze Gefühl und die Goonies und Stand By Me und dein Leben rast schon mal so wie im Augenblick deines Todes ganz kurz an dir vorbei.
Denkst du das dann?
Ich weiß, dass du dann so nicht so drauf bist.
Aber denkst du, ein weiterer Sommer meines Lebens ist vorbei? Denkst du das?
Natürlich denkt man das.
Nee, ich denke das null.
Ja, weil du maschinell aufgebaut bist. Einfach kein Typ, der aber du musst dich doch, ja, weil du auch nicht mit den Gezeiten lebst.
Anders so als du ja, Nature-Typ, Robinson Schulz, Alter. Der Typ, der mit den Zeiten lebt.
Na, ich bin immerhin zweimal am Tag an der frischen, dreimal am Tag mit dem Hund.
Ich bin auch an der frischen Luft. Hund kann man an die frische Luft gehen.
Ja, du bist
gehen.
Auf dem Weg mit dem E-Scooter von zu Hause ins Firmenstudio und zurück. Tu doch nicht so, als wenn du irgendwie ein Naturbursche bist.
Tu doch nicht so, als wärst du ein Naturtyp, nur weil du da irgendwie durch den Grunewald eierst. Aber hast du das gesehen mit Farin Urlaub und dem Olivenöl? Der hat irgendwie einen Olivenhain gekauft.
Also ich habe erst gedacht, Nosferatu ist das, der da irgendwie... nein, ich habe es nicht weiter gesehen. Irgendjemand hat es mir geschickt, das Foto. Oliven, das ist ja bei vielen Musikern so, wenn ihnen die Musik irgendwann auch zu über ist, dass sie eine andere Sache machen.
Und das Werbevideo für sein Olivenöl, da hat er selbst, die Musik drunter geklimmert. Hat er dann schön Farin Urlaub macht Gitarrenmusik drunter. Schade, dass das Konzert ausgefallen ist. Viele Leute hatten da Karten für am Freitag. Aber
haben
ich glaube,
auch spekuliert auf die ein oder andere Olivenflasche vielleicht, die ins Publikum geworfen wird.
Wenn Farin einfach so eine 1/2 Liter Olivenflasche ins Publikum wirft. Mhm. Hier.
Für euch.
Ich habe noch zwei Songs, die ich gerne auf die Liste tun würde.
Gerne.
Und zwar einmal den neuen Song von Deichkind, In der Natur. Finde ich fantastisch. Hast du den schon gehört?
Hab das Video schon gesehen, ja.
Fantastisches Video, Roger Reckless als jodelnder Stand-Up-Paddler. Habe ich übrigens im Urlaub gemacht, Stand-Up-Paddling. Ist mega peinlich, mega scheiße, aber ist nicht so peinlich, wie sich so ein Gummiboot wie in den 70er Jahren auf dem Dach schnallen und damit irgendwie so, wo dann irgendwie so, sofort ein Loch drin ist, wenn du über so einen Felsen drüber fährst. Die Dinger kriegst du nur maschinell aufgeblasen und sind super klein zusammenzufalten. Habe ich gemacht, bin ich einfach ein bisschen rumgestand-up-paddelt. Na und? Mhm. Ich schäme mich überhaupt nicht. Na und? Habe ich gemacht. Also In der Natur von Deichkind und ich habe diese Woche einen Deep Dive ins musikalische Werk von Prince gemacht. Und ich muss mal an dieser Stelle dir den Vorwurf machen, weil du bist ja eigentlich der Musikmann von uns, das auf unser Video.
Ich habe mir gerade zwei Vinylplatten von Prince gekauft und du hast vollkommen recht.
Zwei
und dabei habe ich
Platten,
mit,
aber
mit
wir
15
haben keinen
Prince
Song,
live gesehen.
Keinen Song von Prince auf der Fidi und Bumsi Liste, noch keinen einzigen. Und ich mache es, weil es passt zum Wochenende Purple Rain drauf. Es ist natürlich ein Riesenhit, aber um langsam reinzukommen, hat wahnsinnig tolle Songs, überhaupt eine. Also eigentlich, wir müssen eigentlich mal eine Prince-Sendung machen, weil ich habe auch ein paar Interviews von ihm gelesen. Was für ein geiler Typ. Ich habe es überhaupt nicht geschnallt, was der macht. Ich habe das nie geschnallt. Weißt du, was Prince gemacht hat?
Ich weiß alles, was Prince gemacht hat.
Nein, ich meine, also das Konzept von Prince, wir haben ja vor kurzem hier über...
Dass er seinen Namen geändert hat,
ja, das meinst du
jetzt am Ende. Ja, weil er von der Plattenfirma loskommen wollte.
Und ja, natürlich auch, aber was, also, na komm, ich
wir reden... Ja, ich kann dir aber, darüber können wir, das ist jetzt, um das mal kurz anzuschneiden, da gibt es verschiedene Seiten zu, ob das jetzt so ein schlauer Move von ihm war oder nicht. Was auf alle Fälle feststeht, ist, dass er ein begnadeter Künstler war. Eine Sache, auf die ich alle paar Monate auf YouTube gehe, ist es Prince Akustik. Da sitzt er mit der Akustikgitarre da und spielt so halbe Stunde, ist es ungefähr, so Hits und wie geil der Typ Gitarre spielt, das haut einen immer wieder um. Was ich seit Jahren immer wieder gucke, ist Prince mit Tom Petty, While My Guitar Gently Weeps, wo er dieses unglaubliche Solo spielt, also wirklich von dieser, nicht von dieser Welt. Und die ersten Platten von Prince, da gibt es zum Beispiel die zweite, die eine gnadenlos gute Popplatte ist, das sind alles grandiose Platten. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass er mich zu der Zeit, wo er dann der Symbol zum Symbol wurde oder The Artist Formerly Known as Prince, nicht mehr so abgeholt hat, wie zu seinen Anfang Zeiten und seine Musik irgendwie mich da nicht mehr wirklich das war vielleicht gutes Standing, was er gemacht hat. Was ich allen empfehlen kann, ist ein ganz tolles Buch, das heißt The Last Interview. Das gibt es von Prince, das habe ich mir gekauft. Das ist ein sehr umfangreiches, es ist ein kleines Büchlein, das ist ganz, ganz toll und das kann ich jedem nur empfehlen. Das kann man sich überall irgendwie bestellen, in jedem Buchladen. Geht in Buchläden, bestellt euch da Bücher. The Last Interview von Prince. Und
hast du noch was?
Ich packe. Wie bitte? Ich könnte jetzt auch noch was reintun. Ich liebe einen Song von Prince so sehr und das war jetzt gar nicht so ein großer Hit, sondern es ist ein Pop-Song, den ich als Kind so geliebt habe. I would could never take the place of your man, heißt der, glaube ich. Warte, Prince, never take, warte mal kurz.
Hier googelt der Chef noch selber, Olli Schulz.
I could never take the place of your man. Von Prince, ist von der Platte, von welcher Platte? Sign of the Times ist das, von 87. Ich habe diesen Song geliebt. Das war eine Single, die jetzt nicht besonders großer Hit war, aber ich mag den immer noch sehr gerne, den Song. Den spielt er, glaube ich, auch in diesem Akustikkonzert. Ansonsten habe ich noch einiges zu besprechen, das machen wir bei der nächsten Ausgabe. Aber ich wollte noch mal allen sagen, die noch nicht gesehen haben.
Kann ich eine kurze private Frage stellen? Ich bin total unzufrieden mit meiner Unterhosenwahl. Ich sitze jetzt hier die ganze Zeit, mir tut das wahnsinnig weh im Schritt. Bist du, ich überlege noch mal umzusteigen. Ich habe jetzt noch so aus meinen 20ern diese Boxershort-Politik rübergerettet. Aber Boxershorts sind echt scheiße. Aber bin ich jetzt in dem Alter, wo man sich um nochmal neue Unterhosen... Was kriegst du? Bist du ein Slip-Träger oder was ist bei dir angesagt?
Nee, aber also diese Mischung aus Slip, aber mit so einer Art, nicht Einlage. Aber du weißt, was ich meine. Also
mit leckerer, mit Eierstich.
Na, aber diese, also so richtige Boxershorts, wo das so komplett baumelt nicht, das ist schon so eine eng anliegende. Eine eng anliegende Boxershort, so eine wie eine kleine Radlerhose.
Ja, gut, dankeschön.
Hast du Woodstock 99 gesehen?
Habe ich noch nicht gesehen, weil ich habe angefangen zu gucken und dann dachte ich, jetzt versuchen sie mir hier so quasi Kunden, die Fire Festival geguckt haben, gucken sich auch Woodstock 99 an und ich kam mir so ein bisschen von Netflix verarscht vor.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind ein paar geile Aufnahmen, es ist ein geiles Zeitdokument der 90er Jahre. Gibt's ihm Zeit, es hätten keine 3 Folgen sein müssen. Was mich total nervt, ist immer so, aber was dann passierte, hätten wir nicht geglaubt, dann passiert aber wieder nichts. Und dann, ja, am Ende gehen die Leute total ab. Was mir vor allem auffällt, ist, was für eine degenerierte Generation. Das ist ja meine Generation. Damals war ich 99, 26 Jahre alt und fand auch Limp Bizkit, Korn, Slipknot, das alles geil und auch vieles noch davon. Aber dann habe ich mir halt im Zuge dieser Dokumentation eine Frage gestellt. Mhm. Wir lebten damals in den 90ern. In Saus und Braus kann man jetzt einfach so rückblickend vielleicht sagen, irgendwie, der rote Vorhang, wie heißt nochmal, der eiserne Vorhang war gefallen. Es waren viele Sachen, der Westen erblühte und alles war voll mit lauter, krachiger Musik und die coolsten Bands damals waren so Limp Bizkit und Korn, also nichts sehr Feinfühliges und die 90er waren dann aber auch geprägt von so Depri-Mucke, von ganz viel, so von Nirvana natürlich und von Grunge in einer Zeit, in der es eigentlich guten Wohlstand gab und heute, wo wir wirklich großen Problemen uns gegenüberstehen, gibt es so eine Künstler nicht mehr. Ist es also eigentlich eine Welt gewesen, in der man den Luxus hatte, seine Depression nach außen zu tragen und seine Heroinsucht zu glorifizieren teilweise?
Ja, oder
und
das heute, war eine Gegenbewegung, eine ganz natürliche. Wenn scheinbar alles läuft, dann positionierst du dich auch als Künstler ganz anders. Und andersrum ist es
aber
doch jetzt
heute
auch so.
Wo wir nun mal wirklich Klima, Umwelt, also ganz viele Sachen, politische Kriege, alles mögliche, sehe ich aber mehr Harry Styles und Billie Eilish, die natürlich auch natürlich junge Künstler sind, sehr und so, aber gibt es sowas wie so ein Künstler, der das gerade spiegelt oder der irgendwie so eine Bedeutung hat für die Kids oder geht er an mir vorbei oder ist einfach gerade nicht die Zeit für so einen Kurt Cobain oder auch für ganz viele andere. Ich habe auch an Conor Oberst gedacht, den ich gesehen habe. Gibt es jetzt gerade so einen Künstler, der sowas einfängt oder bilde ich mir das nur ein?
Ich glaube, das ist eine ganz interessante Beobachtung. Ich glaube, das ist einfach, dass man künstlerisch dann eine Gegenbewegung startet, also dass du irgendwie kulturell...
Die Welt ist scheiße, lass uns glücklich sein. Ja, und damals, genau. Die Welt ist geil, lass uns unglücklich sein und nicht diesem ganzen...
Genau, ja. Also ich glaube, du kannst
jetzt... Erstmal runtergebrochen.
Ich glaube, du kannst jetzt in der jetzigen Zeit, glaube ich, mit so wahnsinnig depressivem, melancholischem Rock, Pop einfach nicht viel abräumen, weil die Leute sich sowieso so fühlen. Und da bist du dann
ja, aber andererseits denke ich da an Trettmann, der mit grauer Beton, dass der doch wiederum geschafft hat.
Ja, aber das ist auch nicht in Dimension wie Nirvana. Bitte.
Ja, ja, aber trotzdem hat er ja auch ein Zeitgefühl eingefangen hier in Deutschland auf alle
Fälle. Wie kommst du jetzt auf Trettmann?
Gerade mit grauer Beton, weil ich mich sehr auf sein neues Album freue.
Wann kommt das denn?
Ich glaube, das kommt jetzt im Herbst. Irgendwie habe ich gelesen.
Das letzte Mal, als wir uns auf ein Album gefreut haben, kam dann das von Jochen Dissen, war ja. Das war irgendwie nicht so geil.
Ich bin mir sicher, dass der einen nicht enttäuscht.
Tretti sowieso nicht. Olivier, ich würde gleich nochmal eine Runde Local Heroes machen. Du hast noch was, ne?
Wir haben noch die Local Heroes.
Ja, wollen wir das mal kurz machen? Oder das kleines Päuschen und dann machen wir Local Heroes, okay?
Alles klar,
bis gleich. Sind gleich wieder da.
Fest und Flauschig präsentiert Local Hero. Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr. Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche? Ja,
halt die Schnauze.
Ihr habt die Möglichkeit, Jan, es ist unsere neue Rubrik, stimmt's?
Ja. Es ist unsere neue Rubrik, ihr habt die Möglichkeit, die Wirtschaft in eurer Region zu stärken. Wir werden hier als Multiplikatoren, als Medienmogule unser ganzes Gewicht in die Waagschale werfen, um euren geilen kleinen Laden zu promoten. Ganz wichtig ist aber, schickt uns wirklich nur irgendwie Infos, wenn ihr echt einen kleinen geilen Laden habt. Am allerliebsten vielleicht sogar nicht von eurem eigenen, sondern falls ihr Kunden seid, falls euch ein kleiner geiler Laden auffällt, der never ever... da auf die Idee kommen würde, sich hier über sowas zu bewerben, weil er oder sie viel zu bescheiden ist oder sowas, dann schickt uns das gerne zu. Letztes Mal habe ich einen in Otterndorf einen Grill Fish and Fun vorgestellt.
Ich habe schon Fotos von bekommen, von Hörern, die da waren und meinen Top-Bierpanade, Top-Fisch, super Pommes.
Guck mal an, auf die Hörerinnen und Hörer von Fest und Flauschig ist Verlass, auf die Rubrik Local Heroes ist Verlass. Und das ist ein Zeichen auch an Robert Habeck, unseren Bundeswirtschaftsminister. Der hat zwar viel zu tun zurzeit, es ist viel Depressive, es ist viel schlechte Stimmung, es ist Inflation, es ist Rezessionsgefahr. Aber das ist ein Zeichen auch an die große Politik, an die da oben. Die deutsche Wirtschaft, zumindest auf lokaler Ebene, ist ungebrochen und funktioniert. Olli, was hast du heute im Petto?
Ich habe eine ganz liebe Nachricht bekommen und zwar von Carsten und Jenny aus Mülheim an der Ruhr. Ist mir schon mal sehr beliebt. Sie schreiben, hallo, hier sind Carsten und Jenny aus Mülheim an der Ruhr, mitten im Herzen vom Ruhrpott. Wir betreiben einen kleinen Geschenkeladen mit handverlesenen Produkten zum Verschenken und Behalten. Im besten Fall nimmt man bei uns alles zweimal mit, einmal für sich selber, einmal für die anderen. Wir haben uns neben dem Online-Shop bewusst auch für ein kleines Ladenlokal entschieden, weil wir gerne beraten und unseren Kunden gerne und Kunden gerne glücklich sehen. Und ich habe mir das angeguckt und es sind wirklich vor allem schöne Tassen. Eine Freddie Mercury Tasse habe ich gesehen. Total gut. Und ihr geht am besten auf die Seite und schaut euch das selber ein. Also falls ihr neugierig seid und mal bei uns stöbern wollt, freuen wir uns. Unsere Homepage ist www.kunstwerk-mh.com. www.kunstwerk-mh.com.
Kunstwerk-mh.com. Annehmen.
Um einen richtigen Eindruck von uns zu bekommen, guckt doch mal bei Insta. Und gibt es auch noch eine Insta-Seite? Aber ich habe das nur abfotografiert, deswegen kann ich auf die gerade nicht klicken.
Es gibt hier Portemonnaies, es gibt hier Handyhüllen, es gibt Kosmetik und Badaccessoires, Badezusätze, Bartpflege. In so schönen
viele Apotheken. Süße kleine Sachen, die man auch verschenken kann. Wirklich so Sachen, die, da wo ich auch in den Laden gehen würde und da drei, vier Sachen, auch für dich würde ich was mitnehmen.
Hier ein Planthut, ein Pflanzenhaus zum Basteln. Oder eine Flaschenvase. Es sieht alles so ein bisschen auch aus wie Upcycling. Es ist viel auch aus Müll gemacht, glaube ich, oder?
Mhm. Wenn was richtig niedlich gemacht ist, dann mag ich das richtig gerne. Und da sehen viele Sachen richtig niedlich aus.
Sieht super niedlich. Da, ich sehe auch Kurt Cobain, die Kurt Cobain Deluxe Podcast, Postkarte, Amy Winehouse, David Bowie als Ziggy Stardust. Es wird viel mit Popkultur experimentiert.
Es sieht aus, als wenn es wirklich mit Liebe gemacht ist. Es ist ein süßer kleiner Laden, so genau wie wir die Läden haben wollen, die wir hier vorstellen wollen. Das war's also. Geht auf die Seite kunstwerk-mh.com und auch wenn ihr, wie gesagt, selber einen kleinen Laden habt, einen kleinen Krockladen oder eine Dönerbude oder einen Eintopfladen, dann meldet euch, schreibt uns eine E-Mail, erzählt uns ein bisschen von euch und dann seid ihr vielleicht dabei bei den
Fest und Flauschig präsentiert
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung.
Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das
Gleiche? Schnauze jetzt! Halt die Schnauze! Olli, ich würde mir aber wünschen, dass wir bei Local Heroes nicht immer nur so, also nicht nur Versand- und Geschenkesachen, sondern auch wirklich originelle Geschäfte, also einen schönen Schuhladen oder irgendwie
das
wirklich
war, einen Eintopfladen. Zweiter oder dritter Laden. Jetzt haben wir alle Möglichkeiten, Jan. Du kannst sagen, was du dir wünschst und bestimmt melden dich nochmal.
Also wirklich Leute. Originelle Läden, also nicht nur so Sachen, die dann, wo dann, wenn wir die Internetseite sagen, dann sofort der Umsatz nach oben geht und sondern irgendwie Läden, also ich finde Fish and Fun ist eher so für mich ein Local Heroes Kandidat als jetzt so ein Versandhandel von Geschenkartikeln, also meiner Meinung nach, aber ich will mich da jetzt nicht beschweren, also ja,
nee, hast du jetzt aber schon gemacht.
Ja. Das war Fest und Flauschig für den 28.08. Wir machen jetzt Päuschen. Wir haben immer noch nicht die Fotos ausgewählt, Olli, für unser neues Thumbnail. Das müssen wir noch machen. Und ich muss wirklich sagen, die sind eigentlich ganz gut geworden, die Fotos. Wir sollten da nicht, sei mal, du bist da so kritisch, weil du findest, dass ich immer schlechter aussehe als du und du erträgst das nicht, dass ich dann nicht auf meine Kosten komme. Mir ist es egal, wie ich aussehe auf den Fotos. Ich bin Typ der inneren Werte.
Ich ertrage es nicht, dich alt anzusehen.
Ja, aber ist das nicht das Schöne, dass wir immer schon alt waren? Und ja, dass wir das immer ist
die alte, der alte Kern.
Wir mussten, der immer nie wie Joko, poröser wird. Wir mussten nie wie Joko und Klaas und so Pullis anziehen mit Kapuzen hinten dran, um irgendwie jung rüberzukommen. Bei uns war immer klar, da sind einfach zwei 60-Jährige im Körper.
Ich würde mich
da
nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Auch an mir wurden schon Sachen, alte Videos hier auf YouTube rumgeschwirren, von dir gezeigt. In jungen Jahren, wo du Sachen machst oder unterwegs bist, wo du wirklich noch aussiehst wie gerade irgendwie.
Ich war mal bei Harald Schmidt, mein erster Auftritt bei Harald Schmidt, da habe ich einen Kapuzenpullover angehabt. Weil
und eine feste Klammer hast du da, glaube ich. Nee, aber auf alle Fälle.
Ich hatte nie eine feste Klammer. Ich hatte doch nie eine feste Zahnspange. Hattest du eine feste Zahnspange?
Ich hatte eine für ein Jahr.
Eine feste Zahnspange? Wieso für ein Jahr? Wieso denn nur für ein Jahr? Das bringt doch gar nichts.
Oder zwei Jahre. Doch, also hatte ich auf alle Fälle.
Okay.
Bis wie ein Biber hab.
Ja.
Habt eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja.
Und liebe Schwangere, einfach nochmal tief durchatmen und denkt dran, wenn das Kind draußen ist, ist die Zeit, in der ihr Verantwortung und Kontrolle über euer Leben habt, für alle Zeiten vorbei.
Richtig.
Das ist wirklich das
Allerschlimmste. Dann können wir nur sagen, willkommen im Club.
Wenn man die Termine nicht mehr selbst bestimmen kann, das gilt übrigens auch für alle Männer da draußen, das ist auch für euch dann vorbei. So, das war Fest und Flauschig für diese Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder bei Boomer Cringe 35 und bis dahin einfach mal die Beine baumeln lassen und Männer, massiert euren Frauen oder Frauen, massiert euren Frauen mal die dicken Wasserbeine. Gerade im letzten Trimester geht das ja alles mit Wasser nach unten in die Extremitäten rein. Einfach mal ein bisschen eure Partnerin, ein bisschen die Füße massieren. Sag ich jetzt mal einfach. Warum denn
und
nicht?
Und wenn ihr was ganz, oder kennt ihr noch, oder Leute, dann guckt doch mal nach die verschollenen Karl-May-Bücher, die ihr noch nicht gelesen habt. Dirty Winnetou, der Pfeil steckt tief. Da gibt es auch noch ganz andere Sachen, nämlich richtig wildes Zeug. Wir sagen erstmal tschüss.
Dirty
Winnetou.
Der Pfeil steckt tief.
Jetzt wird richtig geritten.
Mittwoch.